Ja, danke, lieber Herr, dass wir wissen, dass wir mit unserer Seele in dir geborgen sind, dass du uns trägst, auch wenn wir uns unsicher fühlen, wenn es wie auf dem Wasser gehen ist. Ja, du hast uns nie verlassen und du wirst es auch in dieser Zeit nicht tun. Danke für diese großartige Zusage, Herr. Amen. Danke an unser Team hier für die Zeit auch des gemeinsamen Lobes. Ich denke, es tut uns gut, innerlich uns damit hineinnehmen zu lassen. Herzlichen Dank. Vielen Dank auch an alle, die im äußeren Rahmen mitwirken, ob in der Technik, ob im Ordnerbereich oder wo auch immer ihr mit involviert seid, damit dieser Tag gelingt. Vielen Dank auch euch allen. Ja, ihr wundert euch sicher manchmal, dass ihr sagt, wir wissen ja immer gar nicht so genau, was man denn darf und nicht darf. Es geht uns ja auch so. Von dem her verstehe ich, wenn ihr sagt, wir kommen in einem Auto, warum können wir hier nicht zusammensitzen? Dann ist es ganz einfach so, dass es eine konkrete Verordnung gibt für Gottesdienste und in Gottesdiensten gelten gewisse Regeln und an diese Regeln wollen wir uns halten. Und ich danke euch da auch für euer Verständnis und auch eine Nachsicht, wenn ich mit dem einen oder anderen noch ein Gespräch geführt habe, dann nicht, weil ich denke, ihr verhaltet euch schlecht, sondern es ist ganz einfach, wir wissen es manchmal nicht, was denn so gilt. Und es ist richtig gut, dass wir heute hier sein können. Ich habe schon gedacht, Ulrich, die Traktoren, die sind doch manchmal auch draußen. Wie kommen die so sauber hier rein? Also die Reifen sind blitzeblank sauber. Also der Raum ist klasse. Wir fühlen uns richtig, richtig wohl hier. Das ist schön. Wir sind ja in diesem Monat bei einem Thema und bei dem Thema die außergewöhnlichen Eigenschaften des Heiligen Geistes. Und da wollen wir heute Morgen auch einen Blick drauf werfen, einen Blick aus einem Text aus Sacharja und dort das vierte Kapitel. Einen Vers aus diesem Kapitel, den werden viele von uns gut kennen, der Vers, wo es heißt, nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch meinen Geist soll es geschehen, spricht Gott, der Herr. Sacharja 4 und dort Vers 6. Wir leben in einer Zeit, in der wir spüren, dass so die Pläne, die wir uns machen, ganz oft über den Haufen geworfen werden. Etwas leisten, etwas schaffen, alles im Griff haben, zu wissen, was kommt, das ist etwas, was zurzeit nicht immer einfach ist. Wir können nicht immer alles kontrollieren. Selbst bei allen Regelungen merken wir, selbst da gelingt nicht immer alles, wie vielleicht auch sich manche es wünschen. Und wir merken etwas von unserer Ohnmacht. Und wir merken auch, wie schnell sich Dinge in unserer Welt verändern können. Ich hatte noch im Januar zu meiner Frau gesagt, was die da in China machen, das passiert bei uns nie, das ist gar nicht möglich in unserem Land, dass es solche Einschränkungen gibt. Vielleicht ging es euch auch so. Und wir merken, das fordert uns auch innerlich heraus, fordert auch ein Maß des inneren Abwägens und gleichzeitig auch eine Verantwortung zu leben füreinander und im Miteinander. Aber wir entdecken, wie schnell sich Dinge verändern können. Und wie sich unsere Welt gerade rasant verändert. Und das Schöne ist, dass wir als Christen einen positiven Blick haben, weil wir wissen, wir warten auf Jesus. Und diese innere Hoffnung ist ganz entscheidend. Und dieser Text aus Sacharja, es soll nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch meinen Geist geschehen, spricht Gott der Herr, ist so ein wichtiges Wort für uns auch in dieser Zeit, wo wir merken, wir müssen uns selber die Frage stellen, rechne ich zu viel mit meiner Kraft und meiner Stärke. Und wir merken, unsere Möglichkeiten sind schnell auch begrenzt. Und lassen wir Gott und seinem Geist Raum. Und ich möchte den Text mal lesen, den ganzen Text. Nicht, weil ich auf alles eingehe, aber mal die Verse. Das ist das ganze Kapitel 4, weil ich es ein ganz spannendes Kapitel finde. Und der Engel, der mit mir redete, weckte mich abermals auf, wie man vom Schlaf erweckt wird. Und sprach zu mir, was siehst du? Ich aber sprach, ich sehe und siehe, da steht ein Leuchter ganz aus Gold mit einer Schale oben darauf und 7 Lampen und 7 Schnauzen an jeder Lampe und 2 Ölbäume dabei, einer zu seiner Rechten, der andere zu seiner Linken. Und ich hob an und sprach zu dem Engel, der mit mir redete, mein Herr, was ist das? Und der Engel, der mit mir redete, antwortete und sprach zu mir, weißt du nicht, was das ist? Ich aber sprach, nein, mein Herr. Und er antwortete und sprach zu mir, das ist das Wort des Herrn an Zerubabel. Es soll nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch meinen Geist geschehen, spricht der Herr Zebaoth. Wer bist du, großer Berg, der du doch vor Zerubabel zur Ebene werden musst? Er wird hervorholen den Schlussstein, sodass man rufen wird, Glück zu, Glück zu. Und es geschah zu mir das Wort des Herrn, die Hände Zerubabels haben dieses Haus gegründet, seine Hände sollen es auch vollenden, damit ihr erkennt, dass mich der Herr Zebaoth zu euch gesandt hat. Denn wer immer den Tag des geringsten Anfangs verachtet, wird doch mit Freuden sehen den Schlussstein in Zerubabels Hand. Jene 7 sind des Herrn Augen, die alle Lande durchziehen. Und ich hob an und sprach zu ihm, wer sind die 2 Ölbäume zur Rechten und zur Linken des Leuchters? Und ich sprach weiter zu ihm, was sind die beiden Zweige der Ölbäume bei den 2 goldenen Röhren, aus denen das goldene Öl herabfließt? Und er sprach zu mir, weißt du nicht, was sie sind? Ich aber sprach, nein, mein Herr. Und er sprach, es sind die 2 Gesalbten, die vor dem Herrscher aller Lande stehen. Der Text hat mich in letzter Zeit ziemlich beschäftigt, weil ich ihn so spannend finde in dieser ganzen Dimension, was da so drinsteckt. Was ist der Hintergrund? Zum einen merken wir, wie Sacharja die Frage stellt, was hat das zu bedeuten? Und ich finde, diese Frage müssen wir uns immer wieder stellen. Was hat das zu bedeuten? Auch diese Zeit, in der wir stehen. Was heißt das? Was bedeutet das? Was war der Hintergrund? Sacharja zusammen mit Haggai, einem weiteren Propheten im Alten Testament, sie begannen eigentlich miteinander so ihren Prophetendienst ungefähr 520 vor Christus. Was war die Zeit? Das Volk Israel war gerade zurückgekehrt aus ihrer 70-jährigen Gefangenschaft. Sie hatten unter Zerubabel angefangen, wieder den Tempel zu bauen. Und gleichzeitig gab es in dieser Zeit große Schwierigkeiten. Weil während sie in der Gefangenschaft waren, sind andere Menschen in dieses Land gekommen und sie waren nicht mehr in der Weise, sage ich mal, frei, wie sie es davor waren. Alles geschah auch unter der Oberaufsicht der persischen Herrschaft, die damals regierte. Und deshalb eine richtig spannende Zeit. Sie sind also wieder zurück, so könnte man sagen, nicht nur im Land ihrer Väter, sondern im Land ihrer Verheißung, in dem Land, das Gott ihnen zugesprochen hat, das ist euer Land. Und sie fingen an, das Haus Gottes, den Tempel, der ja zerstört wurde, wieder aufzubauen. Und im Grunde würde man sagen, das sollte doch jetzt leicht gehen. Sie hatten ja die Zusagen, sie hatten die Möglichkeiten und sie haben dieses Werk mit ganzer Freude angepackt. Aber es gab Widerstände. Und die Widerstände waren nicht unerheblich, sodass das Volk eigentlich den Mut verlor und sie sich ihren eigenen Dingen zuwandten. Wir können das nachlesen in Haggai, dass sie angefangen haben, es war leichter, sich selber schöne Häuser zu bauen und sich nicht mehr um das Haus Gottes zu mühen. Das ist so der Hintergrund. Und Zerubabel, der Statthalter, also unter dem Freiraum des Persischen Reiches, war eigentlich ein Nachkomme Davids. Und die frommen Juden wussten genau, in der Linie des Nachkommen Davids, da ist ja auch der Messias verheißen. Und man kann sich gut vorstellen, dass sie so eine Messias-Erwartung hatten. Jetzt muss doch alles einfach gehen mit diesem Zerubabel. Aber alles entwickelte sich anders. Menschen wurden enttäuscht, weil es nicht so schnell ging, wie sie sich das erhofft hatten. Vielleicht ging es uns in den letzten Wochen auch oft so. Wir haben uns manches anders gewünscht, wie es denn kam. Und die kühnen Hoffnungen, sie wichen eigentlich einer schwierigen Realität. Und in diese spannungsgeladene Zeit schickt Gott den Propheten Zacharia. Und was sieht Zacharia? Das ist eigentlich so ein spannendes Bild. Was sieht er? Er sieht einen Leuchter, der immerfort mit Öl versorgt wird. Mit anderen Worten, sieht er Vertrautes und er sieht Neues. Was war das vertraute Bild? Das vertraute Bild im Tempel war, dass im alttestamentlichen Tempel, im Heiligtum, denke wir kennen dieses Bild des siebenarmigen Leuchters. Und dieser Leuchter, der sollte beständig leuchten im Heiligtum Gottes. Und dazu mussten die Priester regelmäßig Öl nachfüllen, damit dieser Leuchter leuchtete. Und in der Weise, das war ein vertrautes Bild. Es war ein Sinnbild für das Gott des Lichtes und dass auch Israel Licht für die Nationen sein sollte. Aber Zacharia sieht mehr als das vertraute Bild. Er sieht, dass dieser Leuchter versorgt wird. Versorgt wird durch zwei Ölbäume und dass das Öl dieser Bäume sozusagen hineinfließt, jeweils zu den einzelnen der sieben Leuchter. Mit anderen Worten, das Öl fließt beständig, da gibt es keine Unterbrechung. Es war sozusagen eine Versorgung, die beständig da war. Er sieht also einen Leuchter, der immer leuchtet, der nicht durch menschliche Kraft sozusagen am Leuchten gehalten werden muss, sondern der versorgt ist durch dieses Öl. Und da fragt Zacharia, was bedeutet dieses Bild? Und da gibt es zunächst eine Auslegung für Zerubabel, nämlich dass er, der Statthalter, Gott will ihn ermutigen. Und sagen, Zerubabel, das, was du angefangen hast, das wird jetzt nicht in Stocken geraten, sondern es wird zu seinem Ziel kommen. Nicht, weil du und weil ihr so mächtig und so stark seid, sondern weil Gott dafür sorgen wird. Es gibt große Schwierigkeiten, die wie Berge dastehen, aber Gott wird diesen Tempelbau sozusagen vollenden. Das ist das Bild der damaligen Zeit. Aber prophetische Texte haben immer eine Bedeutung über diese Zeit hinaus. Und sie haben eine Bedeutung auch für unsere Zeit. Und so ist die Frage, was hat dieser Text uns heute zu sagen? Was hat er dir zu sagen? Ich will mal ein paar Aspekte herausgreifen. Ein Aspekt ist, das Reich Gottes, das Haus Gottes bauen in dieser Zeit. Wir glauben an einen Gott, der die Geschicke dieser Welt in seiner Hand hat. Und deshalb baut er auch sein Reich in dieser Zeit. Das Reich Gottes, was ist das Reich Gottes? Das ist in dieser Zeit das, wo er sein Werk im Herzen von Menschen tun kann. wo Menschen Vertrauen fassen und sozusagen ihr Leben ihm, diesem guten Gott, anvertrauen, sich unter seine Herrschaft stellen. Das Reich Gottes, sagt Jesus einmal, ist inwendig in euch. Es beginnt da, wo wir Menschen anfangen, uns unter seine Herrschaft stellen. Und wir glauben, dass dies in dieser Zeit passiert, dass Menschen sich unter die Herrschaft dieses guten Gottes stellen. Und dass wir miteinander diesen Fokus haben, ja, wir wollen Gott dein Haus bauen. Wir wollen wahrnehmen, was für einen Auftrag du uns gibst in dieser Welt. Und das Haus Gottes, das merken wir ja so deutlich, das sind gerade keine Räume. Das sind nicht die Gemeindenzentren. Sondern das Haus Gottes ist etwas Geistliches. Neutestamentlich der Tempel des Heiligen Geistes. Und der Tempel des Heiligen Geistes ist zum einen jeder Einzelne von uns. Paulus gebraucht dieses Bild im Korintherbrief für beides, für den einzelnen Menschen, wo Gott wohnt durch seinen Geist. Und wenn seine Kinder, die Gemeinde zusammenkommt, auch da ist Tempel des Heiligen Geistes. Also wir merken, es ist nichts Äußeres. Wir sind unwahrscheinlich kreativ in dieser Zeit und überlegen, wie gelingt es denn, ja, gerade auch da den Auftrag Gottes zu erfüllen, das Haus Gottes bauen. Und da haben sie damals Widerstände erlebt. Und wir merken auch diese Zeit, sie ist so eine Zeit, da ist Widerstand da, im Sinne von, es ist nicht einfach nur so, wie wir es immer gemacht haben. Wir müssen vieles neu überlegen, als Gemeinden und gleichzeitig auch als Einzelne. Nicht immer entwickelt sich alles so, wie man es sich gewünscht und gehofft hat. Aber das Großartige ist, es gibt eine Verheißung Gottes. Und die Verheißung Gottes damals war, dass es vollendet wird, dass dieses Haus Gottes zur damaligen Zeit, das sichtbare Tempel, nicht halbfertig bleibt, sondern er vollendet wird. Und für uns gilt es in unserer Zeit, dass wir sagen, Gott, du kommst zu deinem Ziel. Du baust dein Haus. Im Sinne von, du lädst Menschen ein, bei dir zu Hause zu sein. Du baust dein Reich in dieser Zeit. Wir werden nachher noch, Kada und ich, auch darüber reden, so dieses, wir haben unser Gemeindemotto, begeistert miteinander glauben. Und die Frage ist, was bedeutet es in dieser Zeit? Auch dieses begeistert miteinander gehen, wo wir gesagt haben, das ist eigentlich unser Jahresmotto, begeistert miteinander gehen. Und wir denken, Gott, du hast gesprochen und was heißt es jetzt? Und da merken wir, da ist eigentlich mehr jeder Einzelne gefordert. Wo ist er dabei zu gehen und das, was er in seinem Herzen trägt, von Gott weiterzutragen? Warum? Weil wir alle lebendige Steine sind an diesem Haus. Das ist ein schönes Bild. Gott baut sein Haus mit lebendigen Steinen, mit dir und mir. Das zweite Bild ist dieser Leuchter. Das ist ja irgendwie spannend. Der leuchtet und hört nicht auf zu leuchten. Warum? Weil er versorgt ist. Und Öl ist ein Bild in der Bibel für den Heiligen Geist. Und da merken wir, wie dringend wir diese Quelle Gottes, Jesus in uns durch seinen Geist brauchen in dieser Zeit. Und das Spannende ist ja, wer diese Bäume sind. Da heißt es, er sprach die zwei Gesalbten, die vor dem Herrn aller Herrscher der Lande stehen. Weil im Grunde würden wir mal sagen, naja, das ist doch jetzt, Gott selber ist doch so dieser Palmbaum. Nein, wir wissen im Alten Testament, die Gerechten, sie werden sein, auch wie ein Ölbaum. Und diese Ölbäume sind also nicht, ist sozusagen nicht ein Bild für Gott, sondern ist ein Bild für Menschen, die Gott gebraucht. Ganz spannend ist ja, dass uns diese Zeugen wiederum begegnen in der Offenbarung. Offenbarung Kapitel 11. Lesen wir wieder von diesen beiden Zeugen. Und das Bild ist genau das Bild von diesen zwei Ölbäumen. Jetzt sind wir heute Morgen sicher nicht in der Lage, das bis ins Letzte hinein auszulegen. Aber was ist es denn? Gott macht seine Kinder zu Zeugen in dieser Welt. Und es geschieht durch seinen Geist. Ihr werdet die Kraft des Geistes empfangen, Apostelgeschichte 1, Vers 8, und ihr werdet meine Zeugen sein. Und die Zeugen, die werden nie aufhören. Selbst in den widerwärtigsten Umständen der Geschicke dieser Welt sind wir herausgefordert, Zeugen für diesen Gott zu sein. Denn da spricht ja ein Stück auch die Offenbarung davon, dass selbst in den herausfordernden Zeiten Gott seine Zeugen hat. Die zwei Zeugen, durch zweier Zeugen Mund, heißt es schon im Alten Testament, soll eine Sache bestätigt werden. Also spricht, da ist Garantie dahinter, da ist Gott selber dahinter, der durch seine Kinder wirkt in dieser Zeit. Und das Schöne ist, dass Gott sagt, du darfst so ein Ölbaum sein, dass durch dich etwas hineinleuchtet in diese Welt. Und in der Kraft des Heiligen Geistes dürfen wir Schwierigkeiten und auch Hindernisse bewältigen. Vielleicht geht es dir manchmal wie Serubabel, dass die Situation dich überwältigt, dass du entmutigt bist, dass du dich schwach und ohnmächtig fühlst. Aber Gottes Geist ist eine nie versiegende Kraftquelle. Nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch meinen Geist. Heer und Kraft, Heer ist viel, ein großes Heer. Ich denke, Gideon hat es erlebt, er hat mal mit 32.000 Mann angefangen, können wir nachlesen in Richter 6, und am Ende mit 300 Mann hat er das vollendet, was Gott vorhatte. Es geht nicht um Masse. Das heißt, jeder Einzelne ist wichtig. Es geht auch nicht um Kraft, um Menschenkraft und Menschenstärke. Wir sind oft schwach, aber Gott ist stark. Und da wirkt Gott durch seinen Heiligen Geist. Ich finde das Bild des Ölbaumes ein sehr schönes, der Öl spendet. Und Gott ist diese Quelle in uns. Jesus selber sagt es vom Heiligen Geist, dass er so eine Quelle ist. Psalm 52 steht, ich aber werde bleiben wie ein grünender Ölbaum im Hause Gottes. Ich verlasse mich auf Gottes Güte immer und ewig. Und das wünsche ich dir, dass du dich so auf Gott verlässt, dass du so eng mit ihm verbunden bist, dass du merkst, dass in deinem Alltag etwas fließt von der Salbung Gottes, von dem Öl seines Geistes. Ich glaube, das ist das Herausfordernde dieser Zeit, dass wir merken, wir sind mehr als Einzelne nochmal gefordert. Und wie gesagt, mich hat das Bild bewegt, dass so dieser Text sich in der Offenbarung widerspiegelt. Und die Offenbarung ist ein Buch, wo das eine bekennt, dass Gott in den Wirren dieser Zeit regiert und herrscht und am Ende zu seinem Ziel kommt. Dass das Lamm und der Löwe, ein Bild für Jesus, triumphieren. Bei allem, was da dazwischen ist, was wir nicht immer verstehen. Aber selbst in den herausfordernden Zeiten hat Gott seine Zeugen. Und ich glaube, das fordert uns als Gemeinde gerade auch heraus. Dich und mich, dass du dich fragst, Gott, wo willst du, dass ich dieser Ölbaum bin? Und du sagst, nee, ich doch nicht. Doch. Durch dich leuchtet das Licht hinein in diese Welt. Jesus sagt, ihr seid Licht dieser Welt. Ja, vielleicht magst du ein bisschen weiter über diesen Text nachdenken. Mich hat er bewegt und ich wünsche mir einfach, dass wir sagen, Gott, durch deinen Heiligen Geist darf es geschehen in dieser Zeit. Und es heißt nicht durch besondere Menschen, sondern Gott wirkt immer durch gewöhnliche Menschen, die sich ihm von ganzem Herzen anvertrauen. Und deshalb wirkt Gott durch dich. Amen.